Willkommen zur Podiumsdiskussion. Unter Druck, freie Radios in Ungarn und Österreich. Eine Diskussion im Rahmen einer Aktionstagung, die wir hier gerade veranstalten, im WUK-Theaterquartier unter anderem unter dem Titel Radio Activists, offen, unabhängig und kritisch. Eine Tagung von Radio Korax und der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt. Offen, unabhängig und kritisch, so der Titel dieser Tagung. Und auch genau das wollen freie Radios oder auch Community-Medien sein. Solche zivilgesellschaftlichen Projekte, also die gibt es in den meisten Ländern in Europa. Das CMFI, das Community Media Forum Europe, hat mal bilanziert, dass es mehr als 2200 Community Radios in europäischen Ländern gibt und über 520 Community TVs oder Fernsehsender. Doch von Land zu Land muss da die Frage, wie offen, wie unabhängig und wie kritisch da Community Medien sein können oder sein wollen, recht unterschiedlich beantwortet werden. Und gerade in den letzten Jahren, in Jahren der Erstarkung der politisch Rechten und des sogenannten Rechtsrucks, stellt sich diese Frage nochmal ganz besonders. Eine Frage, die wir hier an diesem Abend aufwerfen wollen, mit dem Blick auf zwei Länder. Und zwar zwei Länder, die bereits Erfahrungen mit rechten Regierungen machen müssen. Und dazu blicken wir zum einen nach Ungarn, wo seit 2010 die rechte Fidesz-Regierung an der Macht ist, unter dem Ministerpräsidenten Viktor Orban, und sich seitdem eine kritisch-mediale Öffentlichkeit sehr stark zurückziehen musste, die kaum noch existiert, aufgrund der eingeschränkten Mediengesetze und damit auch eine Medienvielfalt eingeschränkt wurde. Zeitungen wurden geschlossen, Radios wurden geschlossen. Und nur noch wenige freie Radios können existieren. Und wie sieht aber dieses Existieren aus? Was sind Folgen genau so einem Rechtsrucks in Ungarn? Darüber möchte ich hier sprechen, und zwar heute Abend mit Ákos Cehati von Civil Radio, der zu meiner Linken sitzt. Schönen guten Abend, Ákos. Civil Radio gibt es seit 24 Jahren schon. Ákos ist seit 2006 in einer leitenden Funktion bei Civil Radio dabei und organisiert, betreut vor allem Projekte, auch europäische Projekte. Und zuvor hat er einen Abschluss in Psychologie gemacht und ist heute Abend hier und erhält eine Übersetzung. Das ist auch das Gemurmel, was Sie jetzt hier vielleicht die ganze Zeit hören, auf Englisch. Und wenn Ákos uns antwortet, dann wird er das auch auf Englisch tun. Er hat gesagt, schon hat ein sehr moderates und gutes Englisch. Also hoffen wir, dass auch das gut verständlich ist. Zudem blicken wir heute Abend auch nach Österreich, wo seit 2017 die ÖVP mit der rechten FPÖ koaliert. Also auch eine rechte Regierung hat sich da gebildet. In einer Woche stehen da vorgezogene Nationalratswahlen statt. Und was da so eine rechte Regierung in Österreich mit dem eigentlich recht großen und stabilen Sektor der Community-Medien bislang angestellt hat, inwiefern es da Veränderungen gab und wie man jetzt auch auf die bevorstehenden Wahlen blickt. Darüber möchten wir hier sprechen mit Martin Wassermeier, auch zu meiner Linken, ganz an der Seite. Martin Wassermeier ist in Linz bei zwei Community-Media-Projekten aktiv, bei Radio Froh in Linz und bei Dorf TV. Und zudem ist er Politikwissenschaftler und immer mal auch hier im den deutschsprachigen Radioraum zu hören, wenn es um Analysen zur Politik in Österreich geht. Und wir wollen ja auch den Blick über die beiden Länder Österreich-Ungarn hinaus wagen auf weitere Länder Europas. Und das Ganze mit Michael Nicolai zu meiner Rechten. Er ist einerseits bei Radio Korax als Projektkoordinator aktiv, damit mein Kollege, sitzt aber hier nun als Vertreter von AMAG Europe, vom Vorstand von AMAG Europe, dem der europäischen Sektion des Weltverbands der Freien Radios. Der Verband ist sozusagen medienpolitischer Vertreter freier Radios auf europäischer Ebene. Und inwiefern sich es da einsetzen lässt für die Interessen freier Radios auf EU-Ebene, aber auch in den Nationalstaaten. Das soll dann hier ein Thema werden, und zwar mit Nico. Ich bin Stefanie Scholz von Radio Korax, Koordinatorin im Tagesaktuellen und heute Abend die Fragenstellerin. Fragen werden erstmal hier auf dem Podium diskutiert und später natürlich von euch und von Ihnen auch gerne gestellt und dann in der Runde beantwortet. Und zunächst würde ich da gerne erst einmal auf Ákos blicken und mit dir über Civil Radio sprechen, wo du seit einigen Jahren aktiv bist und wo du auch das mit vielen Leuten tust, die da auch schon seit vielen Jahren aktiv sind. Seit 1993 ist Civil Radio in Budapest auf Sendung. Wenn wir uns das Radio anschauen, was war die Idee und unter welchen Umständen ging eigentlich Civil Radio 1993 in Budapest auf Sendung?
Yeah, at first, thank you very much for the invitation. I am, Civil Radio is very honored to be here now. And unfortunately, I don't speak German. I tried many times. I do not even speak really well in English, but I pull myself up and I try my best. But anytime something is not clear, just stop me and I try to explain it deeper. Let's start with two numbers. In 2010, we had in Hungary approximately 70 community radios. Now in 2019, we have 3. The question is given what happened. But back to your question. Yeah, Civil Radio was founded in 1993, and it was one of the first, but actually the first legal radio that got the community radio status, though at that time we didn't have a media law. The first media law was made in 1995, which shows that without a media law, actually the media landscape or the media participants can really function. And unlike in Germany, or as I experienced, many radios were born or started their life with a demonstration, a protestation, came alive, that radio like Radio Dreikland. There was a protestation, demonstration against or for something, Radio Korax has a clear political background or context. But in Hungary, most of the radios, and Civil Radio was one of them, it was founded by community developers, social workers, a group of people who had the chance to go abroad. They went to a study trip, and they saw in many places in Germany, in the Netherlands, in Austria, that there are radios, or in France, in small settlements, in little villages, in libraries, in schools, and they were not part of the public radio system. They were not commercial radios, and these people didn't really get the sense of that, because in Hungary we had the monopolized public radio and public television system. There were a few new coming commercial radios. The first television channel was founded in 1997 and 1998. So in 1993 we didn't have the idea of commercial television or radio. We saw the foreigner examples, but in Hungary it never existed before. And when these people came back to Hungary, and in these countries, they raised the question to the people in the library or in that community who owns the radio, who is running the radio, and there no one understood these questions. They said it's owned by the community. The farmer is doing the morning show, and the afternoon show is done by the librarian or the local teacher. And it was so new to them, they realized that it could be a very good tool to develop the community. And they began to use it as a kind of tool. The aim of these community developers was bringing together the community, give them voice in order to raise their power. So the main idea was encouraging people to cooperate with each other, go to the local municipality to express what they want. And they saw that local radios and such community radios could be a very good tool to achieve that goal. And this is how they started. Actually, it was rather a tool, not the idea of founding a media, founding a radio. that was how it started in 1993. And at that time, it was quite easy to lobby out at the decision makers to get money for that. So when CB Radio was born, we were in a very fortunate situation that with that liberal new government, with those decision makers, we could persuade them and convince them that such radios and such radio could be a very good element in a democratic life, and it's part of the participation. So it was very important for them, and we could grow and raise the community, but this was the starting age, mm-hmm. starting years.
So, Civil Radio war also eines der ersten sogenannten Community-Radios in Ungarn. Und dazu, wie Akos sagte, kamen dann in den folgenden Jahren noch viele weitere. Civil Radio weniger aus dem politischen Kontext hervorgegangen, wie man vielleicht die Geschichte von Radio Dreieckland kennt, sondern eher aus dem Wunsch auch nach quasi sozialen Orten und dem, dass die Community auf Sendung gehen kann. Und Akos, du hast gerade schon das Jahr 2010 benannt als so eine Art Demarkationslinie, als Jahr, in dem sich viel, ab dem sich viel verändert hat. Du sagtest, es gab davor bis zu 70 Community-Radios und mittlerweile so ungefähr noch 3. Das Ganze hängt mit einer rechten Regierung der Fidesz-Partei unter Viktor Orban als Ministerpräsident zusammen und auch einem Mediengesetz, das 2010 verabschiedet wurde, 2011 in Kraft trat und das dann den ganzen Mediensektor in Ungarn umgekrempelt und verändert hat. Und damit auch Radios und Community-Media-Projekte. Akos, dieses Gesetz, was damals auch Proteste in Budapest ausgelöst hat und auch auf europäischer Ebene, aber eben genauso dann umgesetzt wurde, was hat das Gesetz verändert? Was hat das für Veränderungen für die Medienlandschaft mit sich gebracht?
Actually, the new media law came into power in 2011. And just to give a few things about the background, it was introduced to the public on the it's a side story a bit, but comes here that in 2010, 24th of December, it was introduced to the public, the perfect time. And on the 28th of December, the parliament voted for that. And on the first day of January, it came into power. And when the opposition and the media sector questioned that kind of process, that why it was introduced on the 24th, they said that any day is an average day. They said that, are we lazy to read it during the Christmas holiday or what? And it was clear that they would like to push out or push through this legislation process, and without any questioning, they would like this media law. In this media law, it was the first time when the law mentioned the community media sector. They shared the normal, they split the media landscape into the public, into the commercial, and to the community sector. Previously, it was called non-profit radio, or there were other definitions to it, but here, this was the first time when they named it. But the definition is very different. If you try to define what community radio is, probably the common thing, beside the differences, would be the idea of giving voice to the voiceless people. And there could be differences, but there are common points like the voluntarism, that our program makers are volunteers. We try to give voice to the defenseless, marginalized groups. But in this media law, you could register yourself as a community radio if you keep the certain quotas. There are a few quotas, like if you broadcast in your broadcasting time, in 50% time Hungarian music, or if you broadcast 75% public service content, then you could register yourself as a community radio. It's not really clear what is public service content. It could be seemingly anything. But it turned out when they monitored our programming that what we are doing, when we are talking about poverty in general, and what would you do? You would invite homeless people or a poor family expressing what they... saying stories about their everyday life and express their wishes and express how they feel about it. And when we did that, the media authority said that this is not public service content. You are inviting poor people, but the official point, you should mention the official point of the government, or you should invite someone. We did it many times, and we still do invite people from the governmental institutions, but they don't want to come to the radio and give interviews. So we should read the official statement of the government, which is no poverty in Hungary. They solved that. They managed to solve this problem. Or when we are talking about sport events and we mention what happened yesterday on that football match, they say it's only free chat, worthless chat, it's not public service content. And our radio is about expressing opinions, exchanging opinions, talking with average people who are in our environment and give voice to the homeless people and to the poor people and to the different local communities, and it's not public service content. It's and these quotas really restrict the programming. Just imagine that in let's say the German media law would say that you can play in your broadcasting time 50% music. Music is music, except for punk music, grunge music, metal music. And then you have to organize your program according to this law, and if you're good in mathematics and logistics, it will turn out that when you play metal music or grunge music, if it is not considered as music, then you have to play something else. And what does the Hungarian government say? That you are free to play metal music or grunge music or punk music. It's just not considered as music, but you are free to play. But you have to keep the 50% music quota. So it heavily restrict your programming. That was one thing that really illuminated the Hungarian media sector. The radios couldn't comply with this requirements and quota system. They couldn't. They did everything to keep these quotas, but the media authority always said that no, this is not public service content. You cannot keep the Hungarian music quota. According to the law, everything is Hungarian music in which the lyrics or the singer, if this singer is singing in Hungarian, that's Hungarian. If it is in English, then it's not. Even the composer, the musicians are Hungarians, it is not. And two other things eliminated the sector, just to brief it up. The one thing is that you have to produce every day 4-hour long original content, which wouldn't be a very big problem, but in the small settlements or in university, that's point actually killed the university radios, because in the university radios they said that in summertime they cannot, it's impossible to produce every day 4-hour long music. And that was just one of them.
Das Mediengesetz von 2010 hat demnach eine neue Definition für Community-Medien mitgebracht, eine, die eigentlich überhaupt nicht dem entspricht, was Community, der Mediasektor, sich selbst gegeben hat. Und Diese sehr weichen Vorgaben oder auslegbaren Vorgaben führten demnach dazu, dass Medienprojekte, Radios, die nicht mehr erfüllen konnten, 50% ungarische Musik zu spielen oder aber ausgewogen Bericht zu erstatten. Und demnach sind von diesen knapp 70 freien Medienprojekten noch 3, du hast es vorhin gesagt, Akos, übrig geblieben. Das eine ist zum Beispiel Tilos Radio, das andere ist Civil Radio. Vielleicht kurz und kurz auch zuletzt an dich gefragt, wie könnt ihr jetzt mit diesen neuen Vorgaben umgehen? Wie arrangiert ihr euch bei Civil Radio?
Civil Radio und Tilos Radio were big enough and it's a lucky situation that we are in Budapest, and we have the potential to reach 2 million people, and that's 20% of the Hungarian population. So that was always a very big advantage. We have a lot of volunteers. We have always more than 120 volunteers, and they are coming to the radio in a small settlement, in a village, in a small town. They cannot have so many volunteers. They cannot get so many support from their listeners. And we cannot keep these quotas. We always fine by the government. We have a budget for these fines, actually. And we pay in every year, I don't know, 2,000 euros. So we have to find a category in a budget to, we always expect that we will be fined. Just like now, we got a monitoring and it turned out that we couldn't keep the Hungarian music quota and also the public service quota. And but we always got enough donations and also our contacts, European contacts, we had the partnerships. When we were in great trouble in 2013, a lot of German radios, Swiss radios, we are so grateful to Corax as well, but in Ulm, and from many places we got donations, and the Swiss radios campaign for civil radio, and that really contributed to our survival. Mm-hmm. But still, that helps a lot that we are in the capital city and we have the potential to reach that amount of people.
Also als freies Radio in Ungarn muss man sich in der Hauptstadt in Budapest befinden und an sich schon groß sein, eine große Unterstützungsgemeinde haben, um trotz und während einer Fidesz-Regierung auch überleben zu können und auch Strafen zu zahlen, die nämlich mit diesem Mediengesetz von 2010 auch einhergehen. Wenn wir jetzt in ein anderes Land schauen, dann schauen wir nach Österreich, wo es anders aussieht als in Ungarn, wo es immer noch einen starken Community-Media-Sektor gibt, aber trotz dessen eine rechte Regierung. In Österreich gibt es aktuell 14 freie Radios und einige nicht kommerzielle TV-Stationen. Und aus Linz sitzt hier Martin Wassermeier und repräsentiert hier einerseits Radio Froh und andererseits Dorf TV. An dich gefragt, welche Rolle nimmt da Community Media in Österreich aktuell ein?
Zunächst zu meiner Person. Ich bin bei Dorf TV tätig, wo ich seit 2016 die Politikredaktion leite und habe tatsächlich enge Verbundenheit zu Radio Froh, das bei uns in Steinwurfweite entfernt ist, wo ich zum einen 1998 schon im engeren Gründungskreis dabei sein durfte, jetzt Teil auch bin der Radioredaktion des Infomagazins Frosin, ich mit einigen Leuten dort durchaus gut befreundet bin und tatsächlich ein- bis zweimal im Monat Radiosendungen mache, die für mich allerdings TV-Sendungen sind, weil wir jetzt immer öfter auch Radiosendungen bei Radio Froh mit der TV-Kamera aufzeichnen und das dann direkt auch im Programm von Dorf TV ausgestrahlt wird, was sich als durchaus sehr beliebt und populär erweist. Die andere Richtigstellung ist, ich darf aufatmen, darf das auch weitergehen, dass denn tatsächlich haben wir in Österreich seit Mai keine Rechtsregierung. Das hat damit zu tun, das wird Ihnen oder euch vielleicht sogar bekannt sein, dass sich der freiheitliche, also FPÖ-Vizekanzler, in einem höchst skurrilen Video namens Ibiza-Video sozusagen als zutiefst korrupt zu erkennen gegeben hat im Wodka-Suff und die halbe Republik an eine Oligarchen, eine russische Oligarchennichte und das vor laufenden Kameras verscherbeln, verkaufen wollte. Es hat keine 24 Stunden gedauert, ist die österreichische Rechts-Rechts-Bundesregierung zusammengekracht. Erstmals in der Geschichte wurde einem Bundeskanzler das Misstrauen ausgesprochen und die gesamte Bundesregierung aus ÖVP und FPÖ wurde in die Wüste geschickt. Seither haben wir vom Bundespräsidenten eingesetzt eine sogenannte Expertinnenregierung. Erstmals in der Geschichte Österreichs eine weibliche Bundeskanzlerin, nämlich zuvor war sie Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, jetzt wurde sie zur Bundeskanzlerin gemacht, da wurden ganze Menge mehr aus der Pension geholt, nur um ein paar Rahmenumstände zu verstehen. Jetzt wird in einer Woche wieder gewählt und wir dürfen da jetzt schon erneut eine satte rechtsrechte Mehrheit von ÖVP und FPÖ erwarten. So viel zu den Rahmenumständen. Es ist ganz, ganz wichtig, noch einmal zu unterstreichen, dass die Situation keineswegs zu vergleichen ist mit der Situation in Ungarn. Tatsächlich, und das ist eine tolle Sache, haben sich gerade auch in den letzten 1,5, 2 Jahren die rechtsstaatlichen Instanzen in Österreich als sehr stabil erwiesen. Da gab es ja jede Menge Versuche, sozusagen den Rechtsstaat aus den Angeln zu heben, die Verfassungsdienste auszuhebeln, Rechtsextremismus, Beobachtungsstellen wurden geschlossen und so weiter. Das konnte alles nicht dazu führen, dass wir jetzt hier in Österreich einen völlig totalitären Staat vorfinden. Nein, tatsächlich funktioniert vieles noch. Aber wenn auch die FPÖ oder die Rechtspopulisten, Rechtspopulistinnen in Österreich jetzt nicht direkt am Hebel sitzen oder den Hebel in der Hand halten, wo sie auch den Community-Medien das Licht ausblasen können, so hat sich doch in Österreich sehr, sehr vieles tiefgreifend verändert, nämlich, wenn ich das so bezeichnen darf, im geistig-kulturellen Klima. Ja, und das reicht doch ein bisschen weiter zurück. Deshalb sind wir Österreicher und Österreicherinnen ja besonders gestraft, denn das, was ihr hier mit der AfD in Deutschland erlebt, das haben wir alles schon Mitte der 80er Jahre erleben dürfen, damals mit dem Aufstieg der rechtsextremen, europaweit rechtsextremen Ikone Jörg Haider, der ja nie ein Hehl daraus gemacht hat, dass er diese Republik völlig aus den Angeln hebeln will. Da ging es nicht nur darum, dass er die Beschäftigungspolitik des NS-Regimes als total toll und ordentlich bezeichnet hat, dass er damals schon sehr früh gegen den Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinschaft gehetzt hat. Nein, er hat schon sehr, sehr früh, und das hat er auch in seinen eigenen Büchern und Schriften dokumentiert, zu verstehen gegeben, wenn er an der Macht ist, wenn die FPÖ an der Macht ist, dann wird in den österreichischen Redaktionsstuben reine gemacht. Und jetzt zur Bedeutung und zum Stellenwert der Community-Medien. Sie werden es oder ihr werdet es nicht glauben. Ich muss hier vielleicht zähneknirschend eingestehen, dass hier schon mal eine gewisse Bedeutungslosigkeit unserer eigenen Reihen zu erkennen ist. Denn diese Aggressivität der rechtsextremen FPÖ hat sich jetzt gar nicht so sehr gegen uns gerichtet, gegen die 14 freien Radios und die drei Community-TV-Stationen, die eigentlich sehr stark lokal und regional verankert sind, sondern in erster Linie gegen die Medien, die wir gemeinhin als Mainstream bezeichnen. Zuallererst gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der in Österreich ORF heißt. Das ist seit Jahren eine Kanonade, sozusagen ein Kampf gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil der aus der Perspektive der FPÖ für schuldig erklärt wird, sozusagen für die Ausgrenzungspolitik gegenüber der FPÖ, für die Verdrehung sozusagen der rechtsextremen Wahrnehmungswelt durch kritische Berichterstattung. Das heißt, die FPÖ versucht tatsächlich schon seit, naja, sicher 2,5 Jahrzehnten zuallererst gegen den ORF-Sturm zu laufen. Da hat sogar im kleinen Bundesland Kärnten mal den Vorfall gegeben, dass eine Klagenfurter Ortsgruppe der FPÖ sogar den ORF im Landesstudio gestürmt hat. Also so weit kann sich das versteigen. Das sind aber nur so Anekdoten, um ein bisschen ein Bild zu vermitteln. Tatsächlich kriegen wir als Community-Medien das vor allem zu spüren, wo die Rechtsextremen am stärksten sind, im Hass und in der Hetze, nämlich das gesamtgesellschaftliche Klima zu vergiften. Da geht es darum, Menschen zu unterscheiden zwischen jenen, die unsere Leute sind und jenen, die eben nicht dazugehören. Das sind Migrantinnen, Migranten, Geflüchtete, und denen ist sozusagen nicht nur jedes Recht abzuerkennen, sondern auch ganz massiv auch deren soziale Existenzgrundlagen. Und dann gibt es ganz absurde Vorgehensweisen, womit die Rechten in der österreichischen Bevölkerung unglaublich gut punkten können. Da wird dann Mindestsicherung für Asylwerbende einfach auf die Hälfte gestrichen, was keinem Verfassungsgericht standhält. Da wird, ich weiß nicht, Nicht-Österreicherinnen und Nicht-Österreichern die Familienbeihilfe gekürzt, nicht natürlich bei den Österreicherinnen und Österreichern, was völlig gegen europäisches Recht verstößt. Das wird alles in Kauf genommen, nur um sozusagen die Zustimmung der Bevölkerung, diese Parteien sind nur für unsere Leute da, entsprechend umzusetzen, und damit sind sie erfolgreich. Und nachdem natürlich auch bei uns viele Sendungsmacherinnen, Sendungsmacher auch aus dem migrantischen Bereich stammen, viele natürlich in der Sozialarbeit sind, teilweise natürlich auch soziale Fürsorge oder Zuwendungen in Anspruch nehmen, wird das für die auch immer wieder schwieriger, sozusagen das wenige bisschen Zeit, das dann auch für das Sendungsmachen erfordert, ist, noch abzuzwicken, weil die stecken mittlerweile so sehr im Existenz- und Überlebenskampf, dass das tatsächlich allmählich sehr, sehr prekär geworden ist. Wie die Community-Medien oder wie auch wir oder auch ich in meiner Arbeit damit umgehe, ich glaube, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Da hat sich auch einiges getan, weil dem zuvor auch natürlich mal, und das ist sehr, sehr notwendig, auch eine selbstkritische Reflexion unserer eigenen Arbeit, unserer eigenen Wirkungsmöglichkeit vorausgegangen ist.
Dann vielleicht von einerseits Ungarn und andererseits Österreich, wo wir jetzt schon gehört haben, dass da die Lagen sehr unterschiedlich sind, inwiefern Community Media da betroffen sind von einer Politik rechter Parteien. Nun geblickt auf andere Länder in Europa, in denen rechte Parteien erstarkt sind, sei es jetzt Frankreich, Italien, Polen, nicht zuletzt auch Deutschland. Wo stehen denn da freie Radios unter Druck? Wo äußert sich das? Was kriegt da der Weltverband der freien Radios AMAG und die europäische Sektion davon mit, Nico?
Als sozusagen Interessenvertretung von dem, was so Community-Radiosektor ist, natürlich kriegen wir mit, was eigene Mitglieder betrifft. Neben dem, was Berichterstattung und allgemeine Beobachtungen ergänzen, ist das Bild eins, was ich eigentlich nur an einem Beispiel wie Ungarn ganz stark bricht. Tatsächlich ist es eher so, dass man auf europäischer Ebene, und das meint jetzt nicht mal nur unbedingt EU-Staaten, sondern das, was man, keine Ahnung, europäische Länder nennt, ist ein Trend ganz stabil auszumachen, und das ist der, dass es nach wie vor unheimlich große Wüsten für Community-Medien gibt. Und das ist ganz stark in Osteuropa der Fall. Polen, die Tschechei, Slowakei, das sind alles Länder, in denen niemals ein Community-Mediensektor entstanden ist bis heute. Und der auch nicht entstanden ist, nicht weil nicht Leute das Bestreben hätten, sowas zu gründen, sondern zum Teil eben auch verhindert worden ist, weil die Gesetzgebung gar nicht zulässt, dass sowas legal auftreten kann. Also Polen ist da ein Beispiel, wo über viele Jahre Initiativen versucht haben, von so ganz kleinen Nischenmomenten der Partizipation im Sinne von Campusradios oder sowas wegzukommen und echte Radios zu installieren. In den ehemaligen jugoslawischen Staaten ist das auch der Fall. Mazedonien, Rumänien, ein Land, was seit, keine Ahnung, 89 versucht hat, Radios an den Start zu bringen und wo nur durch ein großes Wissenschafts-Europa-Projekt zwei Radios entstanden sind, die aber sozusagen top-down installiert sind und eigentlich kaum eine echte Zukunft haben, weil die Leute gar nicht wissen, was sie damit sollen. Da gibt es jetzt was, wo die erstmal erfahren sollen, ah, das ist für uns, was soll das, warum? Und da muss man, also da kriegt man nicht mal Geld, wenn man da arbeitet. Das sind Fragestellungen, die sozusagen absurd sind, weil sie eben umgedreht funktionieren. Und das ist eigentlich etwas, was neben so einem wirklich furchtbaren Moment wie Ungarn eine Permanenz hat, die kaum änderbar scheint und wo auch europäische quasi Erfolge auf der administrativen Ebene aus den letzten Jahren gar nicht greifen. Und das ist eigentlich so der Moment, wo auch AMAG oder CMFI sich mit ihren Versuchen aus den letzten 10 oder 20 Jahren immer wieder selbst in Frage stellen müssen, weil tatsächlich auch die Frage steht, wie weit kommt man eigentlich bei dem Versuch, auf dieser internationalen Ebene anzusetzen, die ja wiederum nationalstaatliche Belange meint und noch schräger in einem Fall wie Deutschland bundesländliche Belange meint. Und da Einfluss nehmen zu können von außen, ist ausgesprochen begrenzt, wie man einfach konstatieren muss, ohne deswegen sagen zu müssen, dass es unnütz ist, das zu versuchen. Das würde ansonsten ja auch den BfR in Deutschland oder den VfR in Frage stellen. Aber tatsächlich ist die Situation bis auf Großbritannien, wo die vor ein paar Jahren sozusagen die Community-Medien aus sozusagen durch die Decke gegangen sind, durch eine Liberalisierung dieses Sektors, der aber jetzt auch nicht unbedingt bedeutet, dass da freie Radios entstanden sind, sondern dass einfach nur eine Legislative gesagt hat, okay, das ist jetzt möglich, und auf einmal gab es eben 300 Radiosender oder Fernsehstationen mehr, oft in Kooperation mit BBC und lokalen Momenten. Die Frage ist dann, ob ein Soldatensender ein Community-Radio ist. Ja, so eine Beispiele gibt es dann eben auch an dieser Stelle. Das heißt also, die Lage ist eigentlich stabil beschissen für den ganzen Sektor überall, bis auf so kleine Momente, die wir in Deutschland, in Schleswig-Holstein haben, wo sowas zart blüht oder so. Aber im Allgemeinen kann man jetzt keinen sehr positiven Trend sehen, sondern eine stabile, schlechte Situation.
Du hast angesprochen, dass da auf EU-Ebene auch immer mal Bestrebungen kommen, diesen Sektor zu stärken. Zum Beispiel gab es 2008, 2009 Verlautbarungen vom Europäischen Ministerrat, Community Media zu stärken, Medienpluralismus darüber auch herzustellen. Im vergangenen Jahr auch durch das EU-Parlament auch nochmal bilanziert, dass es rechtlich, strukturell und finanziell Community-Medien in Europa zu stärken sind. Und das Ganze wirkt, wenn dabei nicht viel nationalstaatlich ankommt, sehr wie so ein zahnloser Tiger. Und dabei auch die Frage, wenn jetzt wie zum Beispiel AMAG dann versucht, schon ganz konkret auch in die Nationalstaaten dahin, wo es gerade notwendig ist, zu blicken, zum Beispiel auch mit Stellungnahmen und Unterstützungsschreiben zu wirken. Da gab es Unterstützungsschreiben zum Beispiel für die ungarischen Radios, aber auch schon nach Österreich. Was ist das? Also wo gehen so eine Unterstützungsschreiben hin und wie verfängt sich das dann am Ende? Was sind da eure Erfahrungen als AMAG medienpolitisch zu wirken? Wie könnt ihr wirken?
Die Frage ist wahrscheinlich relativ einfach zu beantworten. Im Falle von Ungarn dürfte das Papier in irgendeinen Papierkorb gegangen sein. Und zwar jetzt nicht in Viktor Orbáns Papierkorb, sondern auf irgendeiner Stelle zwischen uns und Viktor Orbán. Wenn man es ernsthaft betrachtet, dann glaube ich, das hat mindestens zwei Funktionen. Das eine ist natürlich die solidarische Funktion, die das hat. Wenn also Civil Radio Unterstützung braucht, dann ist es ja erstmal gar nicht so wichtig im Sinne von, ist das jetzt wirklich schlagkräftig für die Veränderung der politischen Situation in Ungarn? Da würde man sich ganz schön was vormachen, wenn man das annehmen würde. Aber für Civil Radio und die Leute, die dort unterwegs sind, ist zu wissen, dass es Leute gibt, die darauf achten und sich da im Zweifel für einsetzen und stark machen, natürlich ein Signal und lässt die nicht alleine stehen. Dann hat es ist es eine Frage der Nutzung so einer Einrichtungen oder Organisationen wie AMAG durch die Mitglieder natürlich auch. Ne? Also wenn zum Beispiel in Ländern wie Irland, wo das sehr hoch angebunden ist und AMAG als Brand eine große Rolle spielt, das also verwoben ist in das Selbstbewusstsein der nationalen Organisationen, der Einzelradios, dann ist die Akzeptanz, weil das sozusagen als Begrifflichkeit und die Charta, an die man sich hält und auf die man sich beruft, automatisch bis in die Ebenen der Entscheidungstragenden, der Regulationsbehörden existent. Und das heißt also, wenn dort der Informationsminister über den Sektor nachdenkt, dann ist ein Schreiben von AMAG oder die Stimme von AMAG eine Gefragte. Was auch damit zu tun hat, dass der gesamte Sektor das ernst nimmt und annimmt. Und Ähnliches haben wir in den letzten Jahren ganz häufig erlebt, dass in den Auseinandersetzungen Berlin-Brandenburg beispielsweise, das eben eine Fragestellung war, der Initiativen zu sagen, ey, können wir da nicht AMAG mit ins Boot holen und damit diese internationale Unterstützung auch sichtbar machen. Und sofort bekommt das einen Körper, und selbst wenn da nur 8 Leute unterwegs sind in Europa im Auftrage dessen, ist die Akzeptanz dessen, was da getan wird, und die Aussage eine, die auf einmal Gewicht bekommt. Das heißt also, diese Funktionalität ist da, und die heißt jetzt noch nicht unbedingt, dass, keine Ahnung, in Bayern nicht trotzdem die Landesregierung nach wie vor ablehnt, ein Gesetz zu erlassen, in dem die Community-Medien vorkommen. Das existiert eben trotzdem nicht. Und da können wir nach 25 Jahren den nächsten Anlauf nehmen. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß, dass der nächste Brief mit der Unterschrift von Amag dort irgendwas bewegt. Also es ist halt zwiespältig.
Mhm. Unterstützung hat vorhin auch schon Arkos angesprochen, die nämlich für Civil Radio kam, als Civil Radio aufgerufen hat, wir brauchen Spenden. 2014 war das. Da hat Civil Radio einen Spendenaufruf geschaltet und international, europäisch, und da haben sich viele Radios auch gefunden, beziehungsweise Einzelpersonen, um zu unterstützen. Und so gibt es Civil Radio auch heute noch. Und ich habe jetzt immer mal wieder einen Satz gelesen, und zwar der da heißt, wo keine unabhängige Medienlandschaft mehr existiert, wird die Arbeit der freien Radios immer wichtiger. Akos, an dich gefragt, wie hat sich da die Rolle von Civil Radio in der Medienlandschaft verändert, seit Civil Radio in Budapest, in Ungarn, eines der wenigen freien Radioprojekte, eines der wenigen unabhängigen, also auch von einer Regierungsposition her unabhängigen Projekte ist?
You hear very ambivalent feelings with this, because indeed the independent radios, a lot of television channels, newspapers, they had to give up their operation, and it raised our responsibility to, of course, since there were no others on the frequency scale, a lot of people found civil radio. Nowadays, if someone like to listen to a radio with socially important issues, they find Club Radio, which is a quite independent radio, mostly devoted to the left wing, but they are independent radio, and there is civil radio. Civil radio is more authentic because Club Radio is a professional radio, and their sounding, the way they present topics is very different. We are sharing stories with people, and in a different way. In a community radio way, the lack of the other, or this vacuum situation, resulted that civil radio has many listeners now. In the morning hours, we have almost 25,000-30,000 listeners, and they are staying with us with the rest of the day, which is a lot of numbers if you are in case of a community radio, but in Budapest, because a lot of people, especially the youngsters, they do not listen to radios. And that's why I think it's a great amount of people, 30,000 people simultaneously listening to the radio. So it's a good situation to us, but considering the circumstances, and that it's, what was the price, or what is the cost? If you calculate this, that we are not that happy for that. I have to add one thing that I missed. If there was someone here from the government, he or she would immediately confute this claim that what I'm saying is absolutely not true, because in Hungary there are hundreds, or at least 150 community radios. Because according to the new law with this quota system, a lot of commercial radios on the countryside registered themselves as community radios. Their programming is just like the community, just like the commercial radios. Everywhere they are playing that kind of trash music or popular music, you know, and they could convince the media authority that the music they are playing is public service content, because to that kind of music, the people does not have access, therefore it's public service content. They are playing music, public service content, half of it can be Hungarian. Therefore, they are community radios. They have two or three presenters, and most of the time they're playing in 23 hours per day music, and in 1 hour they play or broadcast news. But in fact, there is more than 100 community radios in Hungary. The real community radios remained free. So in a way, we are happy that we could raise our audience and we widen our audience. And a lot of people found civil radio. But on the other side, it's a threatening factor. It endangers civil radio because it also called the attention of the media authority. And that's why we are fined so many times. Or we think that this draw the attention of the media authority to the radio. It's a responsibility. We didn't want to involve in political life or politics. Civil radio or the presenters who are the activists in many NGOs, in many local communities, they always wanted to share stories, the story of the homeless people, the story of the poor people, and show to the majority that there are gypsies in the city, there are homeless people in the city. We always wanted to show them their stories. And we didn't want to talk about the right wing or left wing. We wanted to ask people to tell their experiences with the education, with the health system. And that is the conflict, that there are statements coming from the government saying that the health system is very good, the education is perfect, there are no homeless people, they managed to solve this problem. And when we invite a homeless people or a poor family who are not really satisfied with the health system, then there is a certain conflict with the government. And this is the situation that we are always monitored by the media authority, which endangers and threatens our operation and our broadcast. But we are happy that a lot of people listen to civil radio, and we get a lot of feedback from the audience. And we are happy that we could share these stories and personal messages with other people.
Mm-hmm. Vielleicht eine zunächst letzte Frage an dich, Akos, zu dem Thema. Du hast ja gesagt, Civil Radio hat sich jetzt nicht als per se politisches Projekt gegründet oder es hatte nicht die politischen Hintergründe wie jetzt hier in Deutschland die Anti-AKW-Bewegung, die dann sozusagen Radio Dreieckland mit hervorgebracht hat. Wie würdest du das heute bewerten? Wie viel ist Civil Radio mittlerweile ein politisches Projekt, das sich damit auch gegen eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft und dagegen stellt.
Yes, I said that we always try to avoid left-wing, right-wing, invite politicians. We would like to present issues, talk about topics, and we would be happy to have local decision makers and people from the government and ask them. We have the true and honest intention to understand what is happening in Hungary and why do they have such a law against the homeless people and why do they say that there is no poverty. We would like honestly ask them. And in the last few years, when we define ourselves, we say we are Christian radio because we are promoting the real Christian values. Our aim is helping others and solidarity and such values that are coming from Jesus Christ. And it's kind of a tricky thing because the government supports the church radios or the religious radios that are promoting actually the statement of the propaganda, unfortunately, the propaganda of the government. And it caused a very confusing picture about civil radio, that we do not support the government and the propaganda, but on the other side, we take over their definitions and their slogans that they promote Christianity. And we do the same. We say that we are promoting the real Christian values and kind and that behavior. And this is what we are still doing. We really try to avoid to mention the different parties, the different size. We always talk about the mentality and that kind of the values, the real values, in which core is helping each other and the solidarity. That's the core and the main idea.
Das sagt Akos Csehati von Civil Radio aus Ungarn hier in der Podiumsdiskussion auf der 95.9 Radio Korax im Burgtheaterquartier unter dem Titel Unter Druck, freie Radios in Österreich und in Ungarn. Nach Österreich geblickt zu Martin Wassermeyer, der hier auch mit in der Runde sitzt, die ganze Zeit ein Heft in der Hand hält, auf dem steht Land der freien Medien. Das ist eine Plattform, die ihr gegründet habt, und zwar die Community Medien in Oberösterreich haben das gegründet, zu denen ja auch Dorf TV und Radio Froh gehört. Und in dieser Broschüre, da habt ihr eine Selbstreflexion angestellt. Du hast vorhin schon erwähnt, gerne auch darüber sprechen zu wollen. Eine Selbstreflexion nämlich, was haben wir als Community-Medien in den letzten Jahren eigentlich in Österreich so gemacht? Darin hast du auch daran mitgewirkt und mitgeschrieben, den Artikel unter anderem Schluss mit Fingerzeig und Achselzucken. Und darin schreibst du, mal so frei zitiert von mir, dass in der Gegenwart vor allem neue demokratische Narrative nötig seien. Dafür werde allerdings entscheidend sein, dass so viele Menschen wie möglich sich an der medialen Bedeutungsproduktion beteiligen. Also Schluss mit Fingerzeig und Achselzucken. So in etwa schreibst du das. Nun, ausgehend von einer Gesellschaft, die sich entsolidarisiert, und Wahlergebnisse, du hast gesagt, es wird erwartet, dass jetzt in einer Woche wieder eine recht-rechte Regierung gewählt wird in Österreich. Also eine Gesellschaft, die sich rechts zuwendet, entsolidarisiert oder einen komischen Begriff von Solidarität hat und zunehmend dann vielleicht auch abstumpft, mit den Achseln offenbar zuckt, wenn du das so schreibst. Wie kann man da den demokratischen Konsens daran appellieren, wenn eine Gesellschaft schon so erodiert ist?
Das ist eine ganz große Kiste, die du da jetzt aufmachst. Ich möchte zunächst mal beginnen, indem ich auf den Akos Bezug nehme, denn ich habe eingangs sehr klar davor gewarnt, Österreich mit der Situation in Ungarn unkritisch zu vergleichen. Tatsächlich möchte ich jetzt auf eine Gemeinsamkeit hinweisen. In meinem Bundesland Oberösterreich gab es 2015 eine Wahl und die rechtsnationale FPÖ gemeinsam mit der rechtskonservativen ÖVP kam auf eine doch satte Stimmenmehrheit von über 65%. Bei der Bundeswahl zwei Jahre später kam die ÖVP gemeinsam mit der FPÖ auf eine satte Mehrheit von 60%. Jetzt ist natürlich die Frage zu stellen, woher kommt das eigentlich? Und das ist das, was ich doch als eine gewisse Verbindung zu Ungarn zu erkennen glaube, nämlich die eigentliche Machtbasis der rechtsrechten Regierungen, der rechtspopulistischen Parteien, der Rechtsextremen, wie immer wir sie bezeichnen wollen, liegen außerhalb der städtischen Zentren. Wie wir das gerne bezeichnen, am flachen Land, auf alle Fälle im ländlichen Raum. Das kann man allen Untersuchungen, Umfragen entnehmen. Da gibt es jede Menge Studien dazu. Das ist auch in Ungarn so. Man darf nicht vergessen, dass im ländlichen Raum, in den Regionen, auch in Ungarn, die Zustimmung für das Regime unter Viktor Orbán sehr, sehr groß ist. Das ist auch in vielen anderen Staaten so. Sogar das Unrechtsregime in Iran hat außerhalb von Teheran sehr großen Zuspruch. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Das andere ist, was wir uns natürlich auch in Oberösterreich vor Augen führen, das ist so ein Schlüssel, aber der lässt sich immer wieder ganz gut anwenden und daran hat sich auch nicht viel geändert. 90% der Menschen verbringen 90% ihrer Zeit in einem Umkreis von 10 Kilometern. Das heißt, dass der lokale Faktor hier eine ganz, ganz große Rolle spielt, nämlich auch in der medialen Arbeit, auch in den medienpolitischen Überlegungen klar zu überlegen, strategisch auch zu überlegen, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Da kann unsere Wirklichkeit noch so globalisiert sein. Viele Menschen sind nicht so mobil, wie wir alle es ihnen gerne wünschen würden. Zur Zeitung, und dann schaffe ich den Übergang zu Achselzucken und dem Fingerzeig. Wir, die freien Medien in Oberösterreich, ich bin ja noch nicht so ganz so lange dabei, erst seit ich die Leitung der Politikredaktion bei DorfTV übernommen habe, machen uns natürlich regelmäßig Gedanken und wir betrachten uns auch als ein informelles Netzwerk, das wir als das Land der freien Medien bezeichnen, stecken immer wieder die Köpfe zusammen und zerbrechen uns den Kopf, was wir eigentlich tun können, um unsere Situation und was verbessern können, bis hin, wie können wir die Welt verbessern. Und zu Jahresbeginn haben wir uns das mal echt ernst vorgenommen und haben beraten und sind eigentlich zu dem Punkt gelangt, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, wiederum zähneknirschend, dass wir eigentlich in einer doch ernstzunehmenden Bedeutungslosigkeit stecken. Das heißt, die medienpolitische Diskurse im Land, die enorme Fahrt aufgenommen haben, nämlich unter der Taktung der Rechtsextremen, vor allem im Kampf gegen den ORF, was wiederum die öffentlich-rechtlichen Gebühren betreffen sollte, heißt in Österreich Zwangsgebühren, werden völlig diffamiert. Wenn die gestrichen werden, fehlt auch den freien Radios und den TV-Stationen das Geld, weil wir werden aus dem gleichen Topf gespeist. Wie auch immer, wir haben uns überlegt, wie können wir aus der Defensive kommen, wie können wir ein gemeinsames Ausrufezeichen setzen, um uns in Stellung zu bringen und im Grunde genommen nach vorne zu gehen. Und dabei haben wir uns überlegt, etwas zu tun, was für einen nicht kommerziellen Rundfunk, also für elektronische Medien sehr ungewöhnlich ist, wenn man eine Zeitung produziert. Das ist eine einmalig erscheinende Zeitung, die wurde beigelegt und ist eine Beilage, damit wir große Verbreitung finden, bei dem Magazin einer kulturpolitisch sehr effizienten Interessenvertretung in Oberösterreich. Und somit machen wir jetzt mal die Runde. Die Zeitung ist noch so neu, dass sie in meinen Händen noch richtig warm ist, gerade aus der Druckerei. Und jetzt kommt es darauf an, was wir daraus machen. Und ich habe tatsächlich diese Zeitung in der Redaktion maßgeblich übernommen und habe nicht nur Interviews geführt mit spannenden Leuten, sondern habe auch selber einen Text oder zwei Texte geschrieben, unter anderem eben jenen zu Schluss mit Fingerzeig und Achselzucken, die unaufhaltsame Demokratisierung der medialen Bedeutungsproduktion. Was meine ich damit? Dieses Achselzucken und der Fingerzeig bezieht sich auf eine Erkenntnis, die viele von uns machen mussten, nämlich auf die große Ratlosigkeit vor ein, zwei Jahren, als die Medienkrise so richtig, richtig ins Gespräch gekommen ist. Stichwort Fake News, Donald Trump, postfaktische Wirklichkeiten, bis hin, dass letztendlich gerade auch die traditionellen Medien sich eingestehen musste, dass sie sich unter dem Quotendruck völlig veräußert haben und eigentlich von einem demokratischen Beitrag zu unserer Gesellschaft ihrer Seite kaum mehr noch die Rede sein kann. So sind sie dann alle dagestanden in den Chefredaktionen und waren eben achselzuckend ratlos, wie man denn damit jetzt umgehen sollte. Die meisten haben so reagiert, indem sie dann eigentlich sehr, sehr herablassend über die sogenannten Social-Media-Applikationen hergefallen sind, insbesondere über jene Menschen, die diese Applikationen auch noch nützen und sich erfrechen, sozusagen auf, ich weiß nicht, ich will ja die Namen gar nicht nennen, Facebook, YouTube, einfach sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Richtig belehrend sind sie vor uns gestanden, haben gesagt, ja, welche Krise, welche Dramatik, der Fingerzeig war sozusagen knapp vor unserer Nase und in Wahrheit haben sie aber für die Problemstellung, zu der ich mich jetzt sehr gerne anschließen kann, keinerlei ernsthafte Antworten gefunden haben, weil sie nicht einmal die Bereitschaft haben, tatsächlich Lösungsfindungsprozesse in die Wege leiten. Und das ist unsere große Chance. Das habe ich damit gemeint, dass wir als freie Medien, freie Radios, TV-Stationen tatsächlich nützen, was wir tatsächlich in großer Menge angehäuft haben. Wir haben eine ganze Menge Intelligenz in unseren Köpfen. Das andere ist, wir haben eine unglaubliche Menge Erfahrung. Wir haben eine echte Power, weil wir über Communities verfügen. Wir haben eine gewisse Mobilisierungskraft. Es gibt überhaupt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, dass dieses rechte Elend bald an uns vorübergeht. Nein, sondern tatsächlich mal aufzustehen und dieses Aufstehen auch zu verstehen geben. Und eines der großen Probleme, das wir haben, ist, dass Menschen, die ja in vielerlei Hinsicht sehr verunsichert sind durch soziale Verwerfungen, durch Vertrauensverlust in die Politik, durch völlige Verblödungsüberflutungen der vielen Kanäle, die sie tagtäglich ein- und ausschalten können, sie sind eigentlich orientierungslos in unserer Medienwelt. Und genau da auch anzusetzen und sagen, genau dafür braucht es neue Erzählungen. Wir brauchen für unsere Demokratie, zum einen zur Wiederherstellung der Demokratie, zum anderen zur Stärkung der Demokratie, brauchen wir Erzählungen, wie das ausschauen kann, wie das funktionieren kann. Ja? Und genau diese Bilder müssen wir erzeugen. Ich komme vom Fernsehen, ich spreche dann immer wieder gerne von der Notwendigkeit, ein besonderes Augenmerk auf die Bildproduktion zu legen. Ja, welche Bilder schaffen wir? Und das kann man erweitern auch durchaus unter einem gegenhegemonialen Anspruch sozusagen auch sich Gedanken zu machen über die eigene Bedeutungsproduktion. Jetzt klingt das sehr theoretisch, abstrakt. Ich mache es an einem ganz einfachen Beispiel fest. Wir alle sind total beeindruckt von unserer Jugend, über die wir noch vor 1,5 Jahren total geschimpft haben, wie politikverdrossen unsere jungen Menschen sind, niemand interessiert sich für nichts. Was für ein Irrtum. Genau heute werden wir in allen Städten Europas wieder eines Besseren belehrt, auch hier in Halle an der Saale habe ich gesehen, eine ganze Menge der Taxifahrer, der mich durch die Stadt gefahren hat. Also zu groß war eine Demonstration noch nie in Halle. Und genau da kann man anhand sozusagen eines konkreten Beispiels ansetzen, denn die Jugendlichen, die wirklich hier ihren Überdruss auch zum Ausdruck bringen gegenüber ihrer Elterngeneration, die ihnen die Umwelt, in der sie leben, völlig verschissen haben, gegenüber den Medien, die die Problematik in einer Weise erörtern, die überhaupt nicht ihre Art und Weise ist, weder in der Sprache noch in der Bildproduktion, bis hin natürlich auch zur Politik, wo man die Problematik seit vielen, vielen Jahren kennt. Die ersten großen Warnungen zur Klimakrise stammen aus den 80er Jahren. Niemand hat auch nur einen Finger gerührt. Die haben die Schnauze voll, nehmen jetzt die Sache in der Hand. Das heißt aber, da kommt es jetzt darauf an, wie machen Sie das? Wo können Sie Ihre eigenen Bildproduktionsversuche erproben? Wo können Sie das tun? Beziehungsweise, und da ist natürlich wieder Greta Thunberg eine hochinteressante Figur, die hier ins Spiel kommt, weil sie eine Ikone darstellt, die beispielgebend ist. Ich erwarte von niemandem Greta Thunberg in dieser Weise, wie sie erfolgreich ist, zu kopieren oder nachzuahmen. Aber das als Beispiel zu nehmen, wie man sozusagen außerhalb der Konventionen, außerhalb sozusagen auch der stark monopolistisch aufgebauten Informationssphären eine Figur schaffen kann, die Mobilisierungskraft entwickelt, die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Menschen sozusagen zu ermutigen, ihnen Optionen aufzuzeigen, hier zu zeigen, hier ist ein Fenster, dort ist noch ein anderes Fenster zur Welt, hier kannst du sozusagen deine Information, deine Botschaft selbst gestalten und darin liegt unsere Stärke und daran müssen wir weiterarbeiten, indem wir wirklich uns vornehmen, unsere Demokratie braucht neue, zukunftsweisende Erzählungen.
Mhm. Neue demokratische Narrative, so wurde das in Martin Wassermeyers Artikel auch bezeichnet. Sozusagen eine Idee, die da jetzt verschriftlicht manifestiert ist in der Broschüre, die da hier vorliegt, nun Land der freien Medien, Ideen aus Oberösterreich, die da nun kommen. Ein Aspekt, der da auch benannt wurde, war die Frage danach, wie sehr bewegen wir uns eigentlich im Lokalen, beziehungsweise gucken wir auch ins Lokale, in damit auch den ländlichen Raum. Wir haben ja auch festgestellt, dass die Situationen der Radios in Österreich und Ungarn doch sehr unterschiedliche sind und damit auch ein Versuch, mit den gegenwärtigen Problemen umzugehen, sei es jetzt, wie reagieren auf eine Verunsicherung in der Medienwelt, auf Fake News oder aber wie reagieren auf restriktive Mediengesetze, sehr unterschiedlich ist. Nun findet diese Diskussionsrunde hier im Rahmen einer Aktionstagung statt, die den Titel trägt Radio Activists offen, unabhängig und kritisch. Und da würde ich jetzt zu einer Frage kommen dazu, was eigentlich, also wie sich freie Radios, Community-Medien in Europa subsumieren lassen. Als politische Projekte sind sie alle offen und kritisch und emanzipativ. So Schlagworte, die man sozusagen hier im deutschsprachigen Raum bei freien Radios diese sehr gern bemüht. Aber ist das auch so übertragbar auf andere europäische Länder und damit auch ist es auch übertragbar einzufordern, dass die Radios sich auch als politische Projekte sehen und zum Beispiel ganz klar gegen eine Mediengesetzgebung ankämpfen oder auf der Straße mit ankämpfen. Das gefragt an Nico als Vertreter hier sozusagen der europäischen Sektion von AMAG Europe.
Also ich glaube erstmal, und das ist eigentlich fast wie im Kleinen in Deutschland zu beobachten, hat man das in Europa so, dass man schon bei dem Begriff freies Radio kommt man eigentlich gar nicht allzu weit. Wir haben hier den BFR in Deutschland, der vertritt 33 Initiativen oder Radios. Es gibt aber sehr viel mehr Arten von Community-Radios, von denen manche als offenen Kanäle auch relativ nah dran sind an freiem Radio, so wie wir das in dem BFR zum Beispiel formulieren, dass freies Radio als Begriff dann eben automatisch auch schon eine politische Äußerung ist, weil es ja sehr viel mehr meint als ein zugangsoffenes Medium für Leute, die sonst in den Medien keine Stimmen haben, sondern über unsere Ideen von gemeinschaftlicher Produktion und Auseinandersetzung, also gesellschaftspolitische Projekte in Selbstverwaltung, ist was andere dazu verleitet zu sagen, oh, die deutsche Radioszene ist eine sehr politische, per se. Weil Community Radio ist eben ein sehr weicher Begriff, der erstmal noch ganz wenig darüber aussagt, was die Idee dahinter ist. Die heißt erstmal nur, Bürgerinnen und Bürger machen Radio in zum Beispiel sehr lokaler Art. Die Stärke, die da entstehen kann und wo dann so eine Art internationaler Verband dazukommt, ist das herzustellen, was Markus gerade mit erwähnt hat, ist nämlich das, was es gibt überall in Europa bei Initiativen, bei existierenden Medien miteinander in Verbindung zu bringen, einen Austausch herzustellen darüber, welche Erfahrungen gibt es denn eigentlich, darüber hinaus nicht nur den Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, sondern Ressourcen zu streuen. Also Länder wie in Deutschland, wo Korax zum Beispiel aufgrund der äußeren Bedingungen sehr stabil ist, im Moment zumindest noch, und Leute hat, die sehr viel Zeit dort verbringen können, die zum Teil auch finanziell dadurch eine Absicherung haben, können sich stark entwickeln und alle möglichen Ideen entwickeln und vorwärts bringen. Aber sie sind dann eben gleichermaßen in der Idee der freien Radios auch in der Pflicht, diese Ressourcen zu streuen. Also von den Kompetenzen, von den Fähigkeiten und im Zweifel auch Materielles an die abzugeben, bei denen das nicht so aussieht. Und wenn man das auf europäischer Ebene sieht, dann könnte da an der Stelle etwas entstehen, was aktuell tatsächlich nicht wirklich der Fall ist, denn AMAG hat zwar über 300 Mitglieder Radios, aber es gibt eben sehr viel mehr in Europa. Bei weitem nicht so viele, wie der CMFI zählt oder die Regulationsbehörden, auf die CMFI leider requiriert hat in dem Monitoring. Denn selbst da hat, keine Ahnung, Polen 200 Radios gehabt oder so. Und wir wissen alle, in Polen gibt es kein Community-Radio, außer vielleicht Radio Maria und ist seine Ablegerin. Aber das nur so als kurzen Sidekick. Denn das ist nur so halb witzig, weil natürlich auch das eine Frage ist. Ne? Das CMFI hat das ja aus gutem Willen gemacht, diese Zahl zu erheben, weil das eigentlich zeigen soll in den Ländern, da gibt es ganz viele Menschen, die sich dafür interessieren und das scheint ja eine Wichtigkeit zu besitzen. Wenn man aber hinter die Zahl guckt, dann sieht man, ah okay, es ist halt gibt ja gar nicht so richtig. Also diese Zwiespalt mit, wofür benutze ich eine Zahl und wie sieht die in echt aus, da muss man sich schon eben mal einen Kopf machen, was meint Community-Radio tatsächlich, was meinen wir mit Community-TV oder Medien, wenn wir sie vertreten wollen oder aber wenn wir uns dafür einsetzen wollen, dass sie überall existieren. Das sind Sachen, die sind kaum aufzulösen und sie führen im Gegensatz zum Beispiel manchmal auch zum Gegenteil. Aus Italien weiß man relativ wenig. Was daran liegt, dass die italienischen Radios, und die sind vielzahlig, sind weit über 100 Community-Radios, fast jede größere Stadt in Italien hat ein Community-Radio. aber die sind nach den 2010er Jahren, nachdem es in den 90ern und anfangs der 2000er Jahre eine ganz gute Förderlandschaft gegeben hat, sind die eigentlich auf sich selbst zurückgefallen an der Stelle, wo sie aufgrund von Ressourcen sehr lokal nur noch aktiv sein konnten. Und es gibt nicht mal einen Italien nationalen Verband der freien Radios. Das heißt also, obwohl sie zum Teil in ihren Städten eine große Rolle spielen für die einzelnen Communities und in der Regel auch sehr linksradikale Projekte sind, kommen die noch nicht mal untereinander richtig in Kontakt. Und außerhalb von Italien weiß man umso weniger darüber, was da eigentlich unterwegs ist und was die eben auch können und was sie eigentlich auch streuen könnten an Ressourcen, Fähigkeiten, Erfahrungen und dergleichen mehr. Und das Ganze ist bei einer europäischen, auf der europäischen Ebene dann auch noch die Frage, schaffe ich das nur noch für den Sektor oder was kann ich denn davon auch als Argumente dafür verwenden, dass die EU zumindest da ankommt, Empfehlungen, die sie vor 10, 15 Jahren gegeben haben, zu überprüfen in ihrer Wirksamkeit oder aber zu gucken, was heißt denn so eine Empfehlung eigentlich? Denn sie heißen leider relativ wenig. Denn als Argumente in der Auseinandersetzung für Gesetzesänderungen, für Akzeptanz von freiem Radio oder Community-Radio ist das ein ganz schwaches Argument nach wie vor. Man kann diese Papiere zeigen und da ist ja erst im letzten Jahr wieder eins erschienen und eigentlich sagen Regierungen und Regulierungsbehörden, interessant, das war es dann oft, weil das ist eine Empfehlung, das ist nett, ja, und wirklich wie nett, was nett meint, es ist nicht sehr viel mehr. Und die Erfahrung auf der Ebene ist eine noch viel schlimmere. In der Unterhaltung in den letzten Jahren mit Parlamentariern des Europaparlaments haben wir festgestellt, dass die das gar nicht mehr wissen. Die wissen nicht, dass es die Empfehlung 2008 gegeben hat und 2009. Die wissen also quasi selber gar nicht über das, was sie selbst politisch schon versucht haben, auf den Weg zu bringen. Das heißt also nicht nur, dass sie mit Zahlen hantieren, die im Zweifel verkehrt sind aus unserer Sicht, sondern dass sie im Zweifel gar nicht wissen, was sie da eigentlich schon mal versucht haben anzuschieben und wo das gelandet ist. Auch da ist ein Ansatzpunkt auf europäischer Ebene, daran zu arbeiten, dass sich das ändert, dass zumindest die Aufmerksamkeit und das Wissen über das, worum es eigentlich geht, nicht nur die Worthülsen sind, die auf Papier landen.
Dass also ein Vornehmen für die europäische Ebene von Seiten von Mark Rupp da mehr dazu agieren, um die Situation Community Media und freie Radios auf nationaler Ebene zu stärken. Und wenn wir da nach Ungarn blicken, dann hat ja nicht nur ein Mediengesetz nun auch für Veränderungen gesorgt in der Medienlandschaft und bei Civil Radio, sondern zum Beispiel auch ein Gesetz aus dem vergangenen Jahr. Da verabschiedete die Fidesz-Regierung mit den Stimmen der rechtsextremen Jobbik-Partei ein sogenanntes Stopp-Soros-Gesetz oder Gesetze. Ein Gesetz, das die sogenannte Beihilfe zur illegalen Migration unter Strafe stellt. Und das geht vor allem raus an NGOs. Oder aber eben an jene, die etwa geflüchteten Menschen helfen, Asylanträge zu stellen, Asylverfahren überhaupt zu erhalten. Und so ein Gesetz hat dann zum Beispiel auch Auswirkungen auf Civil Radio, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Civil Radio auch eine Zugangsoffenheit bieten möchte, genau für Gruppen, marginalisierte Gruppen, wie zum Beispiel auch Geflüchtete. Und die Frage an dich, Akos, die ich damit auch verbinden möchte, ist, wie lange macht man sowas noch mit, so eine Restriktion als Radio? Wie lange hat man da auch sozusagen die Luft zum Atmen und noch zum Agieren, wenn immer wieder die Strafen drohen oder aber ja, Zugänge für Menschen zum Radio verhindert werden. Wie geht ihr damit um?
Actually, we couldn't comprehend that law, meaning that this law restricts those NGOs that are supporting migration. And there are certain details in this law, and can be comprehended like if you promote Hungary as a place to come to, then you support migration. So when we say that Budapest is a very attractive place, so please come visit Hungary because Hungary is a nice land, then do we promote migration or we say that Hungary is a nice place, which is a nationalistic, patriotistic feeling, which is in accordance with the intentions of the government. In fact, I don't think that any of the NGOs got any fines or had any difficulties or problems. This was one of the elements of the governmental propaganda that they introduced it into public television, and they made a big hype around it. But after, nothing happened. And as a radio, yeah, there's a certain threat that when we say that Hungary is a nice place, we promote somehow Hungary or we make it more attractive to the migrants. So it's very unclear. Actually, we always said that Hungary is a nice place. We called attention to the problems as well. But it wasn't a very harsh threat to us. But all the European projects, not all, but a few of them, were about how to help migrants, how to help their everyday life, or refugees. And when we are talking about, in these projects, about hate speech against migration, it's very close. So it's a hot topic, or it could be against this law, but we never had problems with this. So, but it's on paper or officially, it seems to be as a threat, but it's really unclear what this law is. I would say this is a propaganda element of the government.
Mm-hmm. Eine letzte Frage an dich, Akos. Nun sind viele freie Radios verschwunden in den letzten Jahren, viele Community-Radios in Ungarn. Aber es gab also damit ja auch viele Menschen, die das eigentlich mitgemacht haben. Nun habe ich aber von der Entwicklung gehört, dass es da schon auch einen Zusammenschluss wieder gibt von den freien Radiomacher und Macherinnen in Form von einem Internetradio, Common Voice Radio, um zu versuchen, doch gemeinsam wieder eine freie Radiostimme zu haben, bislang im Internet. Das heißt, wo geht da vielleicht die Entwicklung auch hin, durch euch selbstbestimmt, auch als Teil, sozusagen als Civil Radio, Teil von der freien Radiolandschaft in Ungarn? Also was habt ihr vor, trotz einer Fidesz- und Orbán-Regierung?
So what do we do to for developing the community media sector and the free radio sector? Well, we don't have too much space. We cannot negotiate with the government or with the media authority. Actually, we are in good relationship. We are in connection with two members from the five, but they are puppets. So we can talk with them, but it's not a real discussion. But from time to time, we are sending them recommendations how to change the law and call attention to the real community radio movement. And we would like to insert this entry into the law just to make recognizable this sector, that it should exist, and it existed in the past, and it worked and functioned very well, but it's almost senseless or impossible to do anything. But that's what we can do, that we are writing letters and recommendations to the authority.
Mm-hmm. And very shortly last, what about the Common Voice Radio? Also dieses der Zusammenschluss von freien Radiomachenden in Ungarn als Internetradio. Zuletzt hat das der Kollege von Akos Gábor auch von Civil Radio nämlich mal vor einem halben Jahr angekündigt, dass es das geben soll. Vielleicht ist das spannend für alle zu wissen, ob es genau jetzt so eine Entwicklung auch gibt.
Yeah, the Common Voice Radio was, or it is, the initiative of the Association of Hungarian Free Radios. The main idea was bringing together those people who are less active, but who still has the intention to do something, and somehow try to resurrect those radios that disappeared in the last 8, 6, 10 years or 9 years. And some of the people from these radios begin to produce radio shows. It's so much easier now. You can make really good quality shows by your mobile phone. And some of these people from the former community radios begin to produce radio shows, and they send it to this association's common channel, which is an online channel. And it's a very colorful, vivid initiative, but it should be on frequency. I have to admit that in Hungary, the online radio, the podcast system does not really work, or so far it hasn't functioned as it should be. But it's a good initiative to resurrect these radios or give them voice somehow. Mm-hmm.
Und dann noch mal zuletzt gefragt an Martin Wassermeier hier aus Österreich in unserer Runde sitzend, wo es in ein bisschen mehr als einer Woche am 29. September dann die Wahlen gibt zum Nationalrat, die vorgezogenen. Und du hast vorhin schon gesagt, die Aussicht ist wieder die, dass es zu einer recht rechten, also ÖVP-FPÖ-Regierung wiederkommen kann. Und das gab es seit 2017. Und du hast gesagt, die freien Radios und Community-Medien waren da wenig davon betroffen. Bislang aufgrund, und da warst du selbstkritisch, vielleicht einer medialen Bedeutungslosigkeit. Inwiefern blickt ihr jetzt aber dennoch auf genau diese Wahl und das, was das für die nächsten Jahre bedeuten kann, gerade nach eurer Selbstreflexion und dem Vorhaben, da mehr mediale Bedeutung zu erhalten in den künftigen Jahren? Wie stellt ihr euch da nun jetzt gerade auf?
Ja, vielleicht darf ich dazu beginnen mit einer Kritik, Selbstkritik. Ich habe auch in den Drucksorten auch von Radio Korax gelesen, wie man es ja oft findet bei freien Medien, so diese Selbstverortung, wir sind Stimme, wir sind Sprachrohr für Gesellschaftsgruppen, minoritäre Gruppen, wer auch immer, die jetzt nicht so quasi in der Mehrheitsmitte der Gesellschaft stehen. Ich weiß, was damit gemeint ist, ich weiß aber nicht, ob das sehr zielführend ist, immer sich selbst zu verorten und zu deklarieren aus der Randlage heraus. Gerade was die Wahl betrifft und das, was uns dann bevorsteht, nämlich eine wiederum Neuauflage des rechts-rechten Schreckensmodells, habe ich zumindest den Anspruch, da nochmal ordentlich einen Zahn zuzulegen. Und ich mache auch tatsächlich noch im Vorfeld der Wahl Sendungen, die mich total an die persönliche Grenze meiner Leistungsfähigkeit bringen. Aber was wir zum Beispiel machen, ist, das hat sich durchaus bewährt, ist eigentlich ziemlich frech, kommt total gut an, hat riesengroßes Publikum. Wir als DorfTV beispielsweise gehen am Wahlabend nach Wien und stehen dort neben den großen TV-Stationen ORF, Puls 4, ATV bis hin zum ZDF in dieser Reihe aufgefädelt und machen ebenfalls halt eine alternative Live-Berichterstattung zur Wahl. Ja, da mache ich 3 Stunden live aus dem Pressezentrum in der Wiener Hofburg. Und das hat schon vor ein paar Jahren für großes Aufsehen gesorgt, weil es doch entschlüsselt wurde als den dringlichen Versuch eines Community-Mediums, sozusagen eben nicht irgendwie aus der Deckung in Linz von irgendwo aus einem schmuddeligen, schlecht mit Sauerstoff versorgten Studio zu berichten, nein, sondern wir gehen ganz genau auch dorthin, wo das Ganze stattfindet und stellen halt andere Fragen und haben andere Interviewgäste vor dem Mikrofon, als es andere tun. Das ist zum Beispiel mal eine Herangehensweise, die dir auch selbst eine gewisse Credibility geben kann, ja, dass du auch mal was anderes tust und eine andere Form auch mit Konfrontation, mit Politik darstellt, die man vielleicht so jetzt noch gar nicht von dir erwartet hätte. Ja, wir müssen sicherlich auch hier in Österreich, ein bisschen die Pfade des Gewohnten, des Vertrauten verlassen. Wir führen unglaublich viele Stunden in der Diskussion, sollen wir FPÖ-Politikerinnen und Politiker zu uns zur Diskussion ins Studio einladen. Eine super schwierige Diskussion, die ihr sicherlich hier mit der AfD ebenso habt. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Ich habe eigentlich immer den Standpunkt vertreten, solange mir nicht klar ist, was am Ende der Fahnenstange bei einem Gespräch mit FPÖ-Funktionärinnen und Funktionären rauskommen soll, solange mache ich das nicht. Ja. Ich wurde da ein bisschen overruled, auch von meiner Geschäftsleitung. Die haben gesagt, gerade in Oberösterreich, wo die FPÖ derartig starkes Massenphänomen ist, du kommst nicht umhin. Ich habe es gemacht, ich habe es versucht und bin jetzt gar nicht so sehr unglücklich damit. Das hat nicht damit zu tun, dass ich das Ziel erreichen konnte, aus FPÖ-Politikern, Politikerinnen bessere Menschen zu machen oder sie in einer Sendung von 50 Minuten umzustimmen. Nein, überhaupt nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass Freiheitliche in Österreich auch auf Landesebene sehr stark, aber auch auf kommunaler Ebene in Regierungsverantwortung stehen. In Linz ist der Verkehrsstadtrat, sozusagen das Regierungsmitglied für Verkehr, ein Freiheitlicher. Wenn es um Radwege geht, ja, sozusagen auch im Sinne von Klimaschutz und so weiter, muss man das mit einem Freiheitlichen verhandeln. Es ist einfach so. Ja. Wohnbau auf Landesebene, freiheitlich. Sozialpolitik, freiheitlich. Du kommst nicht umhin, dich tatsächlich dann damit auch zu konfrontieren. Wichtig ist es, sehr konsequent darauf zu achten, und das ist ja das Problem, in dem wir oder in dem alle Medien stecken, das Thema politisches Framing. Was die Rechten unglaublich gut können, ist, dass sie ihre Frames nicht nur unglaublich rassistisch, hetzerisch, wie auch immer, rückwärtsgewandt abstecken. Sie bringen das auf die Titelseiten der meisten Tageszeitungen, sie bringen das ins Wording der Nachrichtensendungen und natürlich besteht die Gefahr, wenn die dann zu dir ins Studio kommen, dass du ihnen eigentlich einen weiteren alternativen Community-TV-Raum aufmachst, wo sie das Gleiche tun können. Das heißt, wir sind gefordert, in einer solchen Konfrontation genau darauf zu achten, diesen Platz nicht zu ermöglichen, sondern eher einzusteigen. Das ist aber dann eine redaktionelle Herausforderung in Richtung Gegenframing. Diese Diskussion, die hier ja in Deutschland auch ganz massiv geführt wurde mit dem Auftrag an Elisabeth Wehling seitens des ARD, dieses Framing-Manual zu schreiben, das ja aus der Unzufriedenheit so vieler Redakteurinnen und Redakteure resultierte, was tun wir eigentlich mit dieser auch rhetorischen Übermacht der Rechten in unseren alltäglichen Diskursen. Da sind wir gefordert, da sind wir eigentlich gleichzeitig auch aufgefordert einzusteigen, weil wir letztlich die Möglichkeit dazu haben. Ja? Wir haben nicht so strenge Vorgaben, ich muss nicht auf irgendwelche Verkaufszahlen achten. Ja, sondern ich achte lieber darauf, dass meine Sendungen auch auf Radio Froh Bekanntheit finden. Ich gehe relativ ungeniert in die konventionellen Tageszeitungen hinein, rufe den Redakteur an und sage, ich habe eine tolle Diskussion, ja, bitte bring mir das als TV-Tipp. Ja, und der macht das dann. Und so kann man natürlich dann auch das entsprechende Publikum dafür lukrieren.
Das sagt Martin Wassermeier aus Österreich über eine Situation, die jetzt hierzulande und hier meine ich damit Deutschland noch nicht ganz eingetreten ist. Und zwar, dass in Österreich Freiheitliche genannt, in Deutschland werden das dann sozusagen in dem Fall AfD-Politiker so eine wichtigen Ämter besetzen, obwohl es dann, Kommunalwahlen haben es gezeigt, es auch in so eine Richtung geht, wenn zum Beispiel in Chemnitz klar ist, dass ein Jugendhilfeausschuss mit vor allem rechts besetzt wird von CDU und AfD und Pro Chemnitz gemeinsam beschlossen und das dann auch Auswirkungen haben kann auf zum Beispiel das freie Radio in Chemnitz, Radio T, was auch von solchen Mitteln mit abhängig ist. Und damit eine letzte Frage an Nico und in dem Falle mehr so als Vertreter von Radio Korax, wenn du das sozusagen hörst, jetzt was Martin für die Situation in Österreich benannt hat und den Umgang auch genau damit und das jetzt für Korax oder aber für die bundesdeutschen Radios dir anschaust, wie siehst denn du da eine Zukunft, einen zukünftigen Umgang, wenn es darum geht, dass ein Einfluss einer AfD kommunal stärker werden wird und es ja auch schon erste Versuche gab, von Seiten der AfD in Community-Radios rein zu agieren, wenn man da Fälle von Radio Dreieckland zum Beispiel sieht, die Redakteure mit Klagen zu überziehen, um damit freie Berichterstattung einzuschränken.
Ja, oder eben Berichterstattung, die nicht den Versuch unternimmt, eine Neutralität zu behaupten, ja, was nochmal so ein Unterschied ist und die man, glaube ich, dass man diskutieren muss an der Stelle des Mutwilligen, aus meiner Sicht. Also Dinge begründet zu tun und sich der Konsequenz bewusst zu sein. Das wäre immer so an der Stelle mein Appell in dieser kleinen Fragestellung. Die größere, die du gerade aufgemacht hast, ist natürlich eine sehr schwierige, weil ich glaube, was Martin sagt, hat in gewisser Weise eben auch sehr viel damit zu tun, wie man das Medium, das man betreibt, benutzen möchte. Wenn es tatsächlich darum geht, sozusagen eine größtmögliche Masse anzusprechen, derjenigen, die im Sendegebiet unterwegs sind, dann klingt das sehr plausibel, das so zu tun und über das eigene Medium hinauszugehen und Öffentlichkeit für das eigene Medium zusätzlich herzustellen, um wiederum die zu erreichende Menge an Menschen zu steigern. Jetzt ist das vermutlich beantworten, dass die Initiativen sehr individuell, weil ihre Philosophien auch individuell sind und geprägt sind durch die Umfelde, in denen sie unterwegs sind, ob das Deutschland oder Europa ist. Gibt es eben Radios, die wie in Hamburg das FSK sich eher als linksradikales Medienprojekt begreifen und eine ganz andere Antwort finden, reden sie mit rechten Politikern ganz sicher nicht. Und die Diskussion würde ich gerne mal erleben, die dazu führt, dass in Hamburg mit der AfD oder mit irgendwelchen AfD-Menschen geführt wird. Ganz anders sieht das mit Sicherheit aus in einem Bürgerradio, in, sagen wir mal, einem freien Radio in Aschersleben, wo das Biotop total klein wird. Und jede kennt und wir automatisch vor Fragestellungen stehen, die heißen, dann sind die sehr konkret, insbesondere wenn es keine antifaschistische Grundüberzeugung gibt, dass das ein Problem ist. Dann fängt nämlich die Frage an, wie stark sind die überhaupt in der Lage, das zu tun, woran du, Martin, gerade appelliert hast, nämlich zu wissen, was ist ein Framing und wie gehe ich damit um, was setze ich dem entgegen, um nicht gebraucht zu werden als ein Medium, was im Falle von HBW in Aschersleben tatsächlich von großer Bedeutung ist für den Ort. Das hören sehr viele Menschen, die sind wichtig. Das heißt also, diese Fragestellungen stellen sich für uns spätestens dann, wenn wir direkt angegriffen werden auch. Und das passiert gerade. Diese Avantgarde-Position Österreichs, die ist zumindest als Schablone eben eine, die gut funktioniert. Und AfD-Politikerinnen und Politiker, wenn man sie so nennen möchte, hierzulande, haben genug Zeit gehabt zu lernen und zu gucken. Und sie landen langsam auf Ebenen, auf denen ihnen klar wird, dass es sowas wie freies Radio gibt. Denn ich glaube, bis vor kurzem hat es die meisten nicht weiter interessiert, außer vielleicht in Freiburg, wo das so in dem Biotop existent ist, dass man da fast drüber stolpert. Wir wissen das inzwischen, dass in Berlin-Brandenburg Anfragen über Personen gestellt werden, die ganz klar in Verbindung zu linksradikalen Radios wie Radio Korax gebracht werden, wo dann die Frage nach, wie kann öffentliche Hand sowas finanzieren, im Raum steht. Wir wissen, dass hier in Sachsen-Anhalt die AfD demnächst genau sowas auch tun wird, nachdem sie in Ausschüssen sitzt, in denen sie auf einmal präsentiert bekommt. Da gibt es Medien, die ganz klar antifaschistisches Radio machen und auch noch Sendungen haben, die so heißen, ganz offiziell. Und die kriegen auch noch Geld, das ja von uns, also unsere, sie denken in der Regel sind Steuergelder, aber das ist geschenkt, öffentliches Geld ist. Was ich damit sagen will, ist, dass uns bevorsteht, dass über kurz oder lang, und zwar spätestens mit der zweiten Legislaturperiode, in allen möglichen Medienräten AfD-Menschen sitzen werden, die dann mit Leuten an einem Tisch sitzen, die jetzt nicht automatisch Rechte sind, aber im Zweifel aus gesellschaftlichen Ecken kommen, keine Ahnung, Gräberpflege, Heimatvertrieb, was weiß ich, was da alles für Organisationen vertreten sind in dieser pluralistischen Idee, die ja erstmal gar nicht so doof ist, und deren die dann vielleicht aufgeschlossener sind gegenüber einer Haltung der AfD gegenüber freiem Radio beispielsweise. Das heißt, es wird eine Beeinflussung geben, die wir bis eben noch ignorieren konnten, weil wir dachten, hat jetzt nicht so viel mit uns zu tun, weil glücklicherweise ist ja die Finanzierung von Radios da, wo sie es gibt, erstmal ein bisschen abgekoppelt von der politischen Landschaft, sprich Parlamente. Das also hat eine Halbwertszeit, die uns, also die schneller vorbei ist, als wir das vielleicht gehofft haben, und wir können uns darauf einstellen, dass das stabil bleibt, weil die AfD sicherlich nicht übermorgen verschwunden sein wird. Und wie wir damit umgehen, ich weiß es nicht, ob Radio Korax deswegen gezwungen sein wird, mit AfD-Politikern zu verhandeln über etwas. Und ich wüsste jetzt auch gerade nicht so richtig, ob meine Antwort dazu eine wäre, zu sagen, ja, darauf lassen wir uns mal ein. Ich glaube, dass es immer noch genügend Kraft darin zu investieren gibt, die Gesellschaft, die nicht AfD-offen ist, stark zu machen an der Stelle, dass sie selbst die Handlungsebene beschreitet und sich damit auseinandersetzt und dem ganz offen gegenübertritt. Das ist, glaube ich, was, wo ein gut gehörtes Radio wie Korax noch sehr viel mehr investieren kann, bevor es sich mit Anti-Framing in solchen Diskussionen beschäftigt.
Das sagt Michael Nicolai von Radio Korax, aber auch genauso vom AMAC Europe, dem Weltverband der Freien Radios bzw. der Europäischen Sektion, hier in der Podiumsdiskussion auf der 95.9 und hier vor allem konkret im WUK-Theaterquartier. Und hier sitzen ja auch ganz viele sehr geduldig Zuhörende, vor allem Radioaktivistinnen und Aktivistinnen und natürlich Interessierte und noch Wache um die Zeit. Und damit auch der Moment an Sie und an euch, wenn es Fragen gibt, Kommentare, Gedanken, die ihr und Sie äußern wollen, wäre jetzt der Moment dafür.
Zur Situation Österreich würde ich gerne noch zur Diskussion ergänzen, dass die österreichischen Freien Radios auch kurz vor dem Ausstanden, als die FPÖ damals an die Regierung kam und sämtliche Gelder auch den Freien Radios gestrichen hat. Es wäre ganz gut für die Diskussion nochmal, vielleicht, ich weiß nicht, ob du da in der Zeit aktiv warst, nochmal zu ergänzen, wie es trotzdem geschafft wurde, jetzt selber sozusagen eine Finanzierung zu ermöglichen, die bundesweit funktioniert und sich nicht unterkriegen zu lassen, so wie es in Ungarn passiert ist.
Auch hier muss ich eine Kleinigkeit richtigstellen. Tatsächlich, was Sie meinen, ist die erste ÖVP-FPÖ-Koalition geschmiedet im Februar 2000, die sehr rasch dazu führte, dass die beiden Parteien sich ebenfalls den völligen Umbau oder Rückbau von Demokratie und Republik vorgenommen haben. Die Freien Radios wurden damals tatsächlich sehr zur Ader gelassen. Das war aber nicht auf die Initiative der FPÖ zurückzuführen, sondern von einem ÖVP-Staatssekretär, der im Bundeskanzleramt Kunst- und Medienstaatssekretär war. Und jetzt kommt eine Skurrilität dazu. Die österreichischen Freien Radios konnten nur gegründet werden, weil sie in der allerersten Anfangsphase Kunstförderungsmittel erhalten haben. Ja, aus dem Kunststaatssekretär, wir hatten damals einen sozialdemokratischen Kunststaatssekretär vor der Wende in Österreich, der war dem Thema sehr aufgeschlossen, hat aber überlegt, was er dafür tun kann und hat tatsächlich Kunstförderungsmittel dafür herangezogen, was ihm in der Kunstwelt großen Ärger eingebracht hat. Die wurden gekappt. Das hat damals die Freien Radios vor eine sehr, sehr große Problem vor ein großes Problem gestellt. Das war aber eine Aktion der ÖVP. Die Freien Radios mussten dann sozusagen zurückgeworfen auf diese schwierige Situation dann in den Regionen, in ihren Gemeinden, im Bundesland schauen, wie sie überleben konnten. Der permanente Druck und dieser Überlebenskampf hat tatsächlich das Überleben ermöglicht und durch viel intelligente Lobbyingarbeit letztlich dazu geführt, dass ja heute der nicht kommerzielle Rundfunk in Österreich 14 freie Radios und 3 Community-TV-Stationen aus einem Fonds der RTR gespeist werden. Die RTR ist in Österreich die Rundfunk-Telekommunikationsregulierungsbehörde, die sozusagen die Erträge aus den öffentlichen Gebühren verwaltet und nach einem gewissen Schlüssel verteilt. Und da gibt es seit 2009 diesen Fonds zur Förderung des nicht kommerziellen Rundfunks. Das ist der kleinste Anteil vom gesamten Kuchen, aber der gewährleistet, dass zumindest denen, die es gibt, ein Existenz möglich gemacht wird. Und das ist auch gleichzeitig unser aller Sicherstellung. Weil selbst wenn jetzt die FPÖ das Medienthema zur Nummer 1 auf ihrer Agenda macht und völlig durchkrachen und glauben, sie müssen das von heute auf morgen auf Eis legen, das geht gar nicht so einfach, weil das strukturell so angelegt ist, dass da ein langes parlamentarisches Verfahren notwendig ist. Ja? Was sonst darüber hinaus passiert, ist eine andere Geschichte. Gerade im Juni wurde der Fonds für den kommerziellen Rundfunk, für die privatrechtlich sozusagen profitablen Rundfunkeinrichtungen, wurde um 10 Millionen erhöht unter dem Argument, na, wir haben jetzt mehr Vielfalt. Ja, tatsächlich ist das Geld jetzt geflossen in Medienprojekte der Kronenzeitung, von OE24.at, des Wolfgang Fellner, die ihrerseits nichts anderes im Schilde führen als die völlige Verlotterung, ja, der Medienentwicklung, wo es eigentlich überhaupt nicht um einen seriösen Anspruch geht, sondern die wollen sich hier monopolistisch breit machen und das gelingt ihnen auch. Und dafür wird dann auch noch das Geld hineingeschoben. Der nicht kommerzielle Rundfunk hat keinen Cent Erhöhung erfahren. Ja. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Hier durchzudringen ist sehr, sehr schwierig. Weil eben wir dann doch vor dieser starken rechtsrechten hegemonialen Wand stehen. Ja? Die Freiheitlichen haben eine Meinung zu den freien Medien. Die FPÖ hat eine Meinung. Die sagt, keine Bundesförderung. Die freien Medien sind uns eigentlich ziemlich, wie man in Österreich sagt, wurscht. Ja? Wenn schon, dann sollen sie aus Landesquellen oder kommunalen Quellen gespeist werden. Ja? Wie schaut das dann in der Realität aus? Die FPÖ hat innerhalb weniger Wochen sowohl auf Stadtebene als auch auf Landesebene gegen die Förderung von Radio Froh und DorfTV gestimmt. Interessanterweise, der Förderung der anderen drei freien Radios in Oberösterreich haben sie zugestimmt. Ja? Auch hier natürlich sehr intelligent, Divide et Impera, die einen sind die Braven und die anderen, das sind so diese subkulturellen, eigentlich schon semi-terroristischen Nester in den großen Städten, das kommt für uns überhaupt nicht in Frage.
Ich sehe nicht so richtig, was so negativ dran sein soll, ungarischsprachige Musik zu hören. Also ich denke, es gibt in Ungarn eine ganze Menge Leute, die nicht so sonderlich gut Englisch sprechen und die möchten ja vielleicht die Texte auch gerne verstehen. Und ich meine, so ungarische Musik muss ja nicht unbedingt in ein Loblied auf Viktor Orban ausarten.
Yeah, the 50%, that's a lot. If you like to play diverse music from all the genres, and there are genres like jazz, we play a lot of jazz, but I don't know if German language jazz exists or not, but probably it's not that common. And so the same in Hungary, that we don't really have Hungarian jazz music, or the lyrics are in English. And I think it's a tendency that, especially in a very isolated country, I mean, and meaning the language, that it differs from any other languages. And with the Hungarian lyrics, the alternative groups and the rock groups cannot really get into the international market. Therefore, they are singing, or a lot of them are singing in English, but it is not considered as Hungarian music. So it's a great thing to have and promote the Hungarian language music, but the bands that are playing real good quality music, they are playing and singing in English, and a bad quality, you know what type of music I mean, they're singing in Hungarian, but in a community radio we don't want to promote that type of music. It would be good to have a rate 20% or 25 even, but the 50%, it's very high. It cannot be compared with the, and the Hungarian music scene cannot be compared to the British or to the French music landscape. It's really diverse. It's really, they're producing a lot of music. In Hungary, with this poor music scene, it's really a challenge to broadcast 50%. But otherwise, it would be good, yeah, such a quota.
Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es in Sachsen so ähnlich laufen wird, dass der Korb höher gehängt wird und dass Auflagen erfolgen und daran auch Förderung gehängt wird. Das gibt es auch schon seit Längerem, also gerade die CDU-nahen Medienräte beziehungsweise die CDU-Staatsregierung will das auch, also Förderung für rein lokales Radio. Lokale Themen. Wir sollen sozusagen die Lücken füllen, die andere gelassen haben. Lokale Musik, nichts mehr mit überregional, nichts mehr mit weltweiten Sachen, sondern lokale Musik, und daran hängt Förderung. Und da gibt es schon seit Längerem auch Anläufe, das zu machen, und da wird auch zum Teil auf Thüringen verwiesen, wo sowas schon besser funktionieren soll, und dass das auch sozusagen der neue Trend wird. Und das denke ich, da werden sich auch die AfD-Leute mit einrangieren, und das über so eine Sache. Nicht, dass man sagt, wir nehmen denen das weg, sondern wir sagen, die sollen das machen, was sie machen sollen. Und das ist was ich eben auch jetzt mit Interesse halt von Ungarn halt gesehen habe, dass das auch funktioniert. Und das wird uns noch erschlagen halt möglicherweise.
Meine Erfahrung in der Medienarbeit in Österreich hat mir gezeigt, dass gerade rechtsrechte Regierungsverantwortung nach einer ganz speziellen Ökonomie vorgeht. Nämlich nach der Ökonomie, wie ich das nenne, die Ökonomie des Ärgers. Das heißt, wenn man gerade rechtsrechten Regierungen klar zu verstehen gibt und das auch durch konsequente, kontinuierliche Arbeit auch immer wieder verdeutlicht, dass wenn sie jetzt auf die Idee kommen, hier sozusagen uns die Schlinge um den Hals zu legen, dann kriegen sie richtig, richtig großen Ärger. Das beeindruckt die. Ja, deshalb wird ja oft bei der Sparpolitik, das ist ein völlig irrsinniger und irreführender Begriff, bei der Kürzungspolitik ja gerade oft da angesetzt, wo letztendlich die Betroffenen zu den Schwächsten der Gesellschaft zählen. In Österreich ausgerechnet die christlich-soziale oder die ÖVP mit ihren christlich-sozialen Wurzeln. Wo haben die Geld gekürzt? Bei den Behinderten, ja? Bei der Familienbeihilfe, bei der Kinderbetreuung am Nachmittag, dort und da. Also wo man es eigentlich gar nicht wirklich erwarten würde, dort setzen sie an. Wenn man ihnen aber zu verstehen gibt, also wir sind eben nicht passiv und defensiv, sondern wir sind sozusagen immer in Stellung und warten nur darauf, und wir haben eine unglaubliche Mobilisierungskraft, und dann steht halt mal sozusagen eine riesengroße Traube Menschen vor dem Landhaus, um dem Landeshauptmann den Zugang zu verwehren. Ja. Wenn man ihnen das vermittelt, da denken die noch einmal einen Durchgang mehr nach.
Weil wir jetzt über, und eigentlich auch schon die ganze Zeit, wenn auch nicht so direkt benannt, über eine Frage der Ressourcen sprechen, die automatisch selbstverständlich bestimmen, was wir in der Lage sind zu tun und zu bewirken, dann ist auch hier an der Stelle alles für umsonst, genau. Und im Internet kostet es auch nichts, wenn man sendet, ich weiß. Die Fragestellung nämlich, die durch so eine Empfehlung der EU vor 10 Jahren an die Staaten gegeben worden ist, ne, mit der Empfehlung, den dritten Sektor der Community-Medien finanziell zu unterstützen, so als eine Bedingung, dass der überhaupt existieren kann und schaffen kann und all diesen gesellschaftlichen Wert produzieren kann, geht damit einher. Und das ist absurd, und an der Stelle muss man auch in Bezug auf die EU ansetzen, dass sie gleichermaßen akzeptieren, dass niemand sich an diese Empfehlung hält, und auf ihrer Seite Förderprogramme gestrichen haben und Förderideen verändert haben, die wiederum für unseren Sektor das zum Teil verunmöglichen, an EU-Fördertöpfe zu kommen, die zumindest in den 2000er Jahren durchaus dazu beigetragen haben, dass Vernetzung möglich war, dass Treffen möglich war und relativ niedrigschwellig auch kleine Organisationen an Geld gekommen sind, die erstmal wie unerreichbar schienen, weil es irgendwie Programme gab, die klug waren auf dieser Ebene. Die gibt es gar nicht mehr. Sondern es gibt jetzt Förderprogramme, die auf neoliberale Arbeitsmarktideen oder Kulturverwertungsideen abzielen, deren Zugänge extrem schwierig sind oder aber deren Selbstbeteiligung so sind, dass es für viele Organisationen gar nicht mehr möglich ist, daran teilzunehmen. Also diese Nummer spielt eben auch für uns am Ende eine Rolle, an der Stelle eben zu gucken, was macht die EU eigentlich und wie muss man das wieder verändern.
Sagt Michael Nicolai von Mark Europe, der hier in der Podiumsdiskussion mit sitzt, saß, unter dem Titel Unter Druck, freie Radios in Ungarn und Österreich mitgesprochen und diskutiert hat auch Martin Wassermeier aus Österreich, Oberösterreich, von den Projekten Dorf-TV und auch bei Radio Froh mit aktiv tatsächlich fernsehmachend, wie er erklärt hat. Und hier mit in der Runde Akos Czehaki von Civil Radio aus Budapest angereist. Zum Beispiel auch ein Radio, das auch heute noch quasi profitiert oder es auch nötig hat, dass da auch EU-Gelder qua Projekten mit reinfließen, um auch ja, weiter agieren zu können. Und wir haben uns hier die unterschiedlichen Situationen angeschaut und dabei vor allem gesehen, was für eine Negativ-Vorreiterrolle eigentlich Ungarn in den letzten Jahren spielt, wenn man da sich die Entwicklung der Medienlandschaft unter einer rechten Regierung, unter der Fidesz-Regierung anschaut. Und wir haben uns aber auch angeschaut, wie es gelingen kann, am Beispiel von Civil Radio weiter unter restriktiver Mediengesetzgebung zu existieren. Und das geht, indem man ein großes Unterstützungsumfeld, ein großes auch internationales Unterstützungsumfeld hat, um zum Beispiel einerseits gehört zu werden, andererseits auch das Geld zu haben, Strafen zu zahlen. Und wie man versucht, eben nicht sich nur anzupassen und dann auch Sachen wie Strafen in Kauf nimmt. Und wir haben uns Österreich die Situation da angeschaut, viel Selbstkritik gehört über den Stand der österreichischen Community-Medien, wie politisch wahrnehmbar oder vielleicht auch nicht genug wahrnehmbar sie waren und wie sie sich jetzt aufstellen wollen. In einer Woche sind Wahlen und wir haben auf eine europäische Ebene geschaut und darauf, wie die EU mit ihren herausgegebenen Empfehlungen, die eigentlich auch mehr daran umsetzen müsste, diese Empfehlung, Community-Medien nämlich national zu stärken als dritte Säule im Mediensystem. Und nicht zuletzt geblickt auf eine Situation, die vielen Radiomachenden hier im Raum auch Kopfzerbrechen nämlich bereitet. Also was steht in den nächsten Jahren eigentlich an für freie Radios und für das Medienmachen unter zum Beispiel einer AfD-kommunalpolitischen Beteiligung oder einer AfD in Opposition in Landtagen. Diskussionen, die noch weitergeführt werden zu dem Thema, beispielsweise morgen hier im WUK-Theaterquartier in Halle auf der Aktionstagung Radio Activists offen, unabhängig und kritisch. Fühlen Sie sich alle, die entweder hier sitzen oder gerade zuhören, auf der 95.9 eingeladen, ab 10.30 Uhr morgen nochmal vorbeizukommen. Zu Panels, wenn wir diskutieren wollen über die Frage nach Zugang zu Radioöffentlichkeit, Repräsentation oder aber auch der Frage, wie positionieren wir uns zu dem Begriff Gegenöffentlichkeit. Ich möchte an allen hier auf dem Podium Sitzenden danken für eure Zeit und die Diskussion. Und Dank natürlich auch Martin da hinten, der die ganze Zeit übersetzt, nämlich für Akos. Danke euch, dass ihr hier wart und so lange durchgehalten, zugehört und jetzt auch nochmal mitgesprochen habt. Und danke natürlich auch an die Hörerinnen und Hörer auf Radio Korax, dass ihr hier zugehört habt bei unserer Podiumsdiskussion. Morgen darf dann auch gefeiert werden, kommt dann alle vorbei. Da wird dann weniger referiert, sondern mehr wirklich miteinander gesprochen und gefeiert ab 18 Uhr. Hier auch im WUK-Theaterquartier feiert Korax den 19. Geburtstag, etwas verspätet, mit viel Musik, Bands, DJs und Sekt. Macht's gut. Danke. Applaus